Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Hinterher hat man es meist vorher gewusst, das sagt der Kabarettist Horst Evers. Und es ist schon ein wenig erstaunlich, wie viele nun plötzlich schon ganz lange wussten, dass die Politik der verschiedenen Bundesregierungen gegenüber Russland falsch war. Aber wir erinnern uns, der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar hat dann doch die allermeisten in Deutschland überrascht und schockiert. Einer, der tatsächlich vieles vorher gewusst hat, ist der Autor und Journalist Thomas Urban, der lange Zeit Osteuropa-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung war. Heute lebt er in Polen. Und er hat noch vor dem Krieg gegen die Ukraine ein Buch über die deutsche Ostpolitik der vergangenen Jahrzehnte geschrieben. Es heißt »Der verstellte Blick«. Guten Tag, Herr Urban.
Guten Tag.
Warum haben Sie dieses Buch geschrieben und just zu dieser Zeit, also noch vor dem Krieg im vergangenen Jahr?
Das Buch ist, wenn man so will, die Bilanz von mehr als drei Jahrzehnten, während derer ich die Entwicklungen im Osten Europas beobachtet habe. Es ist entstanden auch aus einer Stimmung des Frusts heraus, weil ich das Gefühl hatte, dass die politischen Entscheidungsträger in Berlin nicht sehen, was sich alles im Osten Europas aufbaut. Ich habe nicht den optimistischen Blick auf Russland, auf das Russland Putins geteilt, sondern im Gegenteil. Ich war immer sehr skeptisch. Ich habe nicht nur die Stimmen aus den Ländern der europäischen Nachbarn gehört, aus Polen zum Beispiel und aus dem Baltikum, sondern ich war genauso skeptisch wie auch fast alle anderen Osteuropa-Korrespondenten der deutschen Medien. Doch unsere Skepsis wurde in Berlin kaum aufgenommen.
Sie haben gerade gesagt, eine Bilanz von drei Jahrzehnten. Das Buch reicht sogar noch ein bisschen weiter zurück. Es fängt an mit dem Kniefall Willy Brandts in Warschau. Sie rekapitulieren in kurzen Kapiteln die Ostpolitik zunächst Westdeutschlands, dann Gesamtdeutschlands. Und interessant finde ich, dass Sie den deutschen Politikern durchweg ja gute Absichten unterstellen, also friedliches, freundliches Verhältnis zu Russland und zu den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes. Und zugleich weisen Sie eben auf viele Fehler hin, die Ihrer Ansicht nach die bundesdeutschen Regierungen gemacht haben. Und das finde ich das Interessante und deren Auswirkungen eben bis heute reichen. Und ich würde diese Fehler gern mal in zwei große Gruppen einteilen und mit der ersten beginnen, nämlich dem mangelnden Interesse und Verständnis für die osteuropäischen und baltischen Staaten. Das werfen Sie vor allen Dingen den SPD-geführten Bundesregierungen vor. Und das beginnt schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, weil die SPD sich nicht für die Dissidenten oder die Regimegegner, ob jetzt in Polen oder in der CSSR, interessiert hätte. Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Ja, die SPD hat zum Beispiel keine Kontakte zur Solidarność unterhalten, die ja im Grunde ein Bündnis war zwischen Arbeitern und demokratisch orientierten Intellektuellen. Die Solidarność in Polen, die entstanden ist letztlich mit dem Rückenwind aus dem Vatikan von dem polnischen Papst Johannes Paul II., wurde wahrgenommen als Störfaktor bei der Ostpolitik. Die Ostpolitik der SPD beruhte auf einer falschen Prämisse. Die Prämisse war nämlich, dass die Regime in Osteuropa, also Moskau, Warschau, Ostberlin, Bukarest und so weiter, sich von innen heraus reformieren wollen und das könne man über einen Dialog erreichen. Diese Prämisse war falsch, denn während es einen außenpolitischen Dialog gab, gab es in all diesen Ländern immer eine innenpolitische Verhärtung. Alleine weil man in Moskau zum Beispiel, auch in Warschau damals, den Dialog mit der Bundesrepublik als Gefahr für die sogenannte sozialistische Moral angesehen hat. Der Hintergrund, glaube ich, ist, dass man bei den Planern der SPD, ich nenne da Erhard Eppler, den Vordenker der SPD, gedacht hat, dass die Regime in Osteuropa irgendwie auch links sind. Die Sozialdemokraten sind links, die Regime, die sich sozialistisch nennen, sind auch links. Das waren sie aber nicht nach unserem Verständnis. Das waren nationalistische Regime, das waren Parteidiktaturen, deren Interesse der Machterhalt war, die aber gar nicht interessiert waren am Wohlergehen der sogenannten Arbeiterklasse.
Naja, man könnte ja auch dagegen halten, dass damals ja wirklich niemand mit dem Mauerfall bzw. dem Fall des Eisernen Vorhangs rechnen konnte. Das heißt, man musste mit den Mächtigen reden, wenn man tatsächlich Verbesserungen für die Menschen erreichen wollte. Und zum Beispiel durch den Grundlagenvertrag wurden ja Verbesserungen erreicht. Die Familien, die durch die innerdeutsche Grenze getrennt waren, konnten sich endlich wieder treffen in der DDR.
Natürlich war der Ansatz der Ostpolitik wichtig und richtig. Man musste miteinander reden. Es steht außer Zweifel, dass gerade für die Bevölkerung der DDR die Ostpolitik sehr viele positive Effekte hatte. Deswegen war sie wichtig. Der erste große Fehler, der strategische Denkfehler war, dass man dachte, Dialog, politischer Dialog ist wichtig, wir werden ihn abfedern durch Handel, sprich das große Erdgasröhrengeschäft, das dann in den 70er Jahren realisiert wurde von der damaligen SPD-FDP-Koalition in Bonn. Man hat dabei nicht beachtet und man hat auch die Warnungen vor allen Dingen von den Verbündeten im Westen, also aus Washington und aus London, ignoriert, dass die Sowjets die riesigen Deviseneinnahmen nutzen, unter anderem um ihre Armee hochzurüsten, die Sowjetarmee. Das wurde in Bonn völlig ignoriert. Dasselbe Szenario hat sich ja nun unter Putin wiederholt.
Man kann ja auch erinnern an den Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953, Ungarn 1956, Tschechoslowakei 1968. Vielleicht ist es auch so, dass Sozialdemokraten Angst davor hatten, dass solche Situationen wieder entstehen und dass die dann wieder gewaltsam niedergeschlagen werden.
Das war ganz sicher so und diese Furcht war auch berechtigt. Das ist ja auch der Ansatz zum Beispiel von Helmut Schmidt gewesen, damals Bundeskanzler, als in Polen 1981 das Kriegsrecht verhängt wurde. Helmut Schmidt ist davon ausgegangen, dass der Ostblock, dass die sowjetische Herrschaft sehr stabil ist. Das war eine durchaus begründete Haltung und ich würde Helmut Schmidt dafür auch nie kritisieren. Er hat gedacht, wir brauchen ein Gleichgewicht des Schreckens. Deswegen liegt es in unserem Interesse, den Ostblock zu stabilisieren. Das war bis dahin alles richtig. Man konnte nicht wissen, Anfang der 80er Jahre, in den 70er Jahren, dass der Ostblock, der Sowjetblock, im Grunde ein Koloss auf tönernen Füßen ist, der zusammenbricht, wenn in Washington, im Weißen Haus, ein Präsident antritt, der auf Konfrontation setzt und auf Aufrüstung. Das war Ronald Reagan. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Sowjetunion diese Herausforderung wirtschaftlich, politisch nicht gewachsen ist. Im Prinzip war es richtig, den Dialog zu führen, aber es war ein Fehler, namentlich der SPD-Regierungen, die Dissidenten im Osten Europas völlig zu ignorieren. Mit wem sollte man denn später eine demokratische Gesellschaft aufbauen?
Als 1981 in Polen das Kriegsrecht verhängt wurde, da hat Bundeskanzler Helmut Schmidt dafür Verständnis geäußert. Und der Spiegelchef Rudolf Eugstein, kein Sozialdemokrat by the way, meinte, das Kriegsrecht habe den Frieden in Europa gerettet. Und ich habe den Eindruck, die große Angst war, die Sowjetunion zu reizen. Man wollte auf keinen Fall die Sowjetunion reizen, damit die wieder irgendwo einmarschiert und einen wirklichen Krieg beginnt. Also in diesem Fall, wenn man so will, einen Bürgerkrieg. Das erinnert mich etwas an die Argumentation heute, wenn es um den Krieg gegen die Ukraine geht. Auch hier wird ja von den Kritikern der Waffenlieferungen an die Ukraine gesagt, die Alternative sei Krieg oder Frieden und man dürfe Putin auf keinen Fall reizen.
Gut, der Unterschied ist natürlich ein fundamentaler. Das Sowjetregime unter Brezhnev, Andropow wollte seinen Machtbereich arrondieren, wollte also, dass der Westen die Blockteilung Europas anerkennt. Putin möchte heute international anerkannte Grenzen verändern, also ist ein fundamentaler Unterschied. Deswegen stimmt auch die Gleichung nicht, dass man einen Krieg vermeiden kann, indem man keine Waffen liefert, denn der Krieg wird ja geführt und die alte militärpolitische Weisheit ist, solange ein Feldherr sieht, dass seine Truppen vorwärts gehen, wird er nicht verhandeln. Und in dem Punkt ist er Putin. Putin sieht, dass seine Truppen vorwärts gehen unter großen Verlusten, alles wird zerstört. Aber solange sie vorwärts gehen, wird er nicht verhandeln. Er hat gar keinen Grund dafür. Das ist also der Denkfehler in der heutigen Debatte.
Sie haben gerade gesagt, die Sozialdemokraten haben es versäumt, Kontakte zu den Dissidenten, zu den Regimegegnern zu knüpfen.
Und Entschuldigung, dass die Sozialdemokraten keine Kontakte zu den Regimegegnern geknüpft haben, ist ja nicht der einzige Fehler. Viel fundamentaler ist, dass man weiterhin den Kreml alimentiert hat, dem Kreml also die Devisenmilliarden überwiesen hat, mit denen er seine Sowjetarmee aufrüsten konnte. Man hätte spätestens seit der Verhängung des Kriegsrechts 1981 in Polen das zurückfahren müssen.
Ich wollte darauf hinaus, dass diese aus polnischer Sicht, aus tschechischer Sicht ignorante Haltung der westdeutschen Sozialdemokraten möglicherweise ja die Beziehung auch nach 1989, nach 1990 von Anfang an belastet haben.
In der Tat hat das Folgen auch für die Zeit nach der Wende. Es gab immer ganz starke Spannungen zwischen den SPD-Spitzenpolitikern und polnischen Politikern jeglicher Couleur, auch zwischen den polnischen und den deutschen Sozialdemokraten im Übrigen. Gerade eben wegen auch deswegen des Verhältnisses zu Russland.
Sie waren ja viele Jahre Korrespondent in Warschau. Sie sind mit einer Polin verheiratet. Sie leben in Polen. Sie kennen das Land also wirklich sehr, sehr gut und damit auch das deutsch-polnische Verhältnis und die vielen Fehler, die auf beiden Seiten gemacht wurden. Aber die Hauptschuld scheinen Sie nach der Lektüre Ihres Buches, würde ich das so sehen, Deutschland anzulasten. Warum?
Nach der großen politischen Wende 1989-90 haben alle großen Parteien der Bundesrepublik Partner in Polen gesucht. Und sowohl die CDU wie auch SPD haben dabei wirklich strategische Denkfehler begangen. Polen ist bekanntlich ein konservatives, katholisch geprägtes Land. In Polen gibt es eine sehr starke nationalkatholische, insnationalistische, reichende Stimmung unter den katholischen Gruppierungen. Doch die fand keinen Ansprechpartner unter den deutschen Parteien. Die CDU, CSU hätten sich hier um Kontakte bemühen müssen, das haben sie nicht getan. Unter anderem stand dazwischen das Engagement oder die Unterstützung der deutschen Christdemokraten für den Bund der Vertriebenen. Das war für die polnischen Nationalkatholiken inakzeptabel. Man hätte aber diese Kontakte knüpfen können, nachdem nämlich die Grenzfrage geklärt war. Man hat aber diesen Dialog gar nicht geführt. Die SPD hat den fundamentalen Denkfehler begangen, auf die Postkommunisten zu setzen, die im Grunde zumindest in den ersten 15 Jahren nach der Wende nichts anderes waren als eine Interessengemeinschaft zur Verteidigung der materiellen Pfründe der alten Nomenklatura, die aber mit sozialdemokratischer Programmatik nichts im Sinne hatte.
Das haben die Deutschen verkannt. Auf der anderen Seite führen Sie ja auch aus, wie empfindlich Polen reagiert, also dass Lech Kaczynski für den Rest seines Lebens beleidigt war, weil Helmut Kohl ihn einmal unterbrochen hat.
Das war Jaroslaw Kaczynski.
Ach, Entschuldigung.
Ich kann Sie auseinanderhalten, Sie müssen das nicht.
Ich will darauf hinaus, dass eine Verständigung mit einem Kaczynski-regierten Polen auch für Deutschland nicht leicht war und ist.
Das ist richtig, aber wenn wir uns vor Augen halten, dass es zum Beispiel in der ersten großen Koalition, also unter Angela Merkel nach 2005, gab es eine durchaus erfolgreiche Dialogpolitik der Bundesregierung mit Polen, die gerichtet war an den milderen der beiden Zwillinge, nämlich an Lech Kaczynski. Zudem haben sowohl Angela Merkel als auch der damalige Bundespräsident Köhler einen sehr guten Kontakt gefunden. Und da waren dann die ganzen Probleme viel geringer, als sie dann später wurden.
Im Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit dem Journalisten und Autor Thomas Urban über die deutsche Ostpolitik. Herr Urban, Deutschland hatte Ihrer Ansicht nach ja auch kein Verständnis für die Haltung der osteuropäischen Staaten gegenüber Russland. Alle Staaten, auch der baltischen Staaten, die jahrzehntelang unter der Knute der Sowjetunion gestanden haben. Und damit kommen wir, Sie haben schon ein oder zweimal erwähnt, zu dem Ihrer Ansicht nach zweiten großen Fehler der deutschen Ostpolitik, nämlich die Idealisierung Russlands und vor allem jetzt auch Putins. Warum Ihrer Ansicht nach haben die Deutschen die Befürchtungen der osteuropäischen Staaten nicht ernst genommen?
Zum einen wurde das Argument angeführt, die sind alle traditionell russophob. Das hat man sogar verstanden, aber man hat argumentiert, aber heute ist ja Russland etwas anderes. Putin möchte das Land demokratisieren. Es gab ja auch gute Argumente für diese Einstellung. Ich erinnere an die Rede von Putin im Bundestag 2001. Da hatten alle die Hoffnung, auch die Korrespondenten, auch ich eingeschlossen, dass wirklich es in Russland jetzt in eine andere Richtung geht. Man hat da nicht genau hingeguckt, was dann aber in der Innenpolitik in Russland passiert. Putin hat diese großartige Rede gehalten, die er sich auf Goethe und auf Thomas Mann berufen hat und auf einige andere große deutsche Denker.
Kant und Schiller.
Und so weiter. Aber nach innen wurde erstmal der Zweite Tschetschenienkrieg geführt, auf überaus brutale Weise. Grozny wurde zum zweiten Mal zerstört. Das hat man vielleicht noch hingenommen als Kampf gegen den Terrorismus. Aber man hat zu wenig Beachtung geschenkt, was denn dann wirklich innenpolitisch passiert. Es gab keine politische Opposition, die Presse wurde gleichgeschaltet, Dissidenten gerieten unter Druck. Und es gab erste politische Morde, wo Spuren in die oberste politische Führung führten. Man hat in Berlin dann den Fehler gemacht, man hat nur auf die optimistische Variante gesetzt. Man hätte im Hintergrund einen Plan B haben müssen. Was ist denn, wenn sich die Befürchtungen angesichts der Entwicklung in Russland bewahrheiten? Und diesen Plan B gab es nicht, den hatte nicht Angela Merkel und hatte vor allen Dingen der langjährige Außenminister Frank-Walter Steinmeier nicht, der eigentlich geradezu naiv optimistisch darauf gesetzt hat, dass es mit Russland alles gut wird.
Naja, das hat ziemlich sicher ja auch mit der deutschen Geschichte zu tun und dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion. Die Deutschen haben den größten Krieg und den größten Völkermord in der Menschheitsgeschichte angezettelt und haben deswegen vor allem diese Lektion gelernt. Wir müssen auf gute Beziehungen und gute Nachbarschaft setzen. Und Russland ist das größte und mächtigste Land im ehemaligen Ostblock.
Das ist von der Haltung her richtig. Die Erfahrung der Deutschen im 20. Jahrhundert erklärt ja auch den Pazifismus, der ein vorherrschendes Motiv der deutschen Gesellschaft war, vielleicht jetzt seit dem 24. Februar nicht mehr ist. Das habe ich auch immer versucht, polnischen Gesprächspartnern zu erklären, dass für die Deutschen aufgrund der Erfahrung des 20. Jahrhunderts ist das höchste Gut Frieden. Für die Polen, auch die Ukrainer, auch die Litauer ist das höchste politische Gut die politische Freiheit. Das ist also ein grundsätzlicher Unterschied im Denken. Inwieweit sich das jetzt in Deutschland ändert, das muss man sehen. Aber es gab eigentlich keine Debatte oder es gab wenig Verständnis auf beiden Seiten, dass die wichtigsten politischen Werte zwischen Deutschland und ihren östlichen Nachbarn eigentlich andere sind. Darüber ist so wenig geredet worden.
Das meinte ich vorhin auch mit den Traditionslinien von der Solidarność in Polen und dem Verhalten der SPD ihnen gegenüber. Zudem derjenigen, die heute diese offenen Briefe an den Bundeskanzler geschrieben haben, für sie ist eben tatsächlich die Alternative Krieg oder Frieden, während eben für die Ukrainer heute und die Polen damals die Alternative eher ist Freiheit oder Unterdrückung.
Genau so ist es. Also wenn wir uns heute die Ukraine ansehen, die jetzigen Ukrainer wissen ja, was seit 2014 im Donbass passiert ist. Dort gab es Massenverhaftungen, es gab Deportationen. Es ist ein Regime der totalen Rechtlosigkeit entstanden, ein korruptes Regime. Und man fürchtet nicht ohne Grund, wenn wir uns jetzt nicht wehren, so sagen die Ukrainer, dann droht uns das der gesamten Gesellschaft und das wollen wir nicht.
Wandel durch Annäherung, so hieß das in den 70er und 80er Jahren. Gerhard Schröder hat dann eben die Parole ausgegeben, Wandel durch Verflechtung, und hat sich sehr engagiert bis heute für die Gaspipeline Nord Stream. Das ist aus heutiger Sicht ein kapitaler Fehler. Noch interessanter finde ich aber fast, dass Nord Stream 2 2015 vereinbart worden ist, also ein Jahr nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass. Und die Bundeskanzlerin damals hieß Angela Merkel.
Das ist für mich völlig unverständlich und man wird sehen, wie die Geschichte darüber urteilt in ein paar Jahren. Angela Merkel hatte keine Zweifel über den Charakter Putins und über den Charakter seines Regimes. Und dennoch hat sie als Kanzlerin dann Nord Stream 2 mit vorangetrieben. Ich verstehe es nicht. Sie hat selber zum Beispiel nach dem georgisch-russischen Krieg 2008 Moskau sehr scharf kritisiert. Sie hat die Annexion der Krim sogar als verbrecherisch bezeichnet, ebenso den russischen Einmarsch im Donbass, der von den deutschen Medien fälschlicherweise immer als Art Bürgerkrieg zwischen Separatisten und einheimischen Ukrainern bezeichnet wird. Es ist einfach eine Invasion gewesen und kein Separatismus. Aber Angela Merkel hat dann 2015 gesagt, wir müssen Nord Stream 2 machen. Ich verstehe es nicht. Es ist in meinen Augen ein fundamentaler Fehler, der ein großes Fragezeichen hinter ihr ganzes Gesamtwerk setzt.
Auch hier ist ja wieder ein weiterer kapitaler Fehler, dass sowohl Gerhard Schröder als auch Angela Merkel die Bedenken der anderen EU-Partner und nicht nur der osteuropäischen vollkommen ignoriert haben.
Man wusste ja schon seit 30 Jahren, dass Moskau aus politischen Gründen auch am Gashahn dreht. Kurioserweise, wenn man sich die deutschen Pressekommentare zu Nord Stream 1 und Nord Stream 2 ansieht, kommt das überhaupt nicht vor. Es ist so, als ob die Deutschen es nicht wussten, denn als Argumentationsfigur wird immer wiederholt, aber die Russen haben trotz aller politischen Krisen immer zuverlässig geliefert, was einfach falsch ist.
Was man ja an der Ukraine sehen konnte, nicht?
Was man an der Ukraine sehen konnte. Litauen wurde das Gas abgedreht, 1990 übrigens von Gorbatschow. 1991 bis 93 hat das Jelzin mit Georgien und Armenien versucht. Bei Armenien hatten sie Erfolg, bei den Georgiern hatten sie keinen Erfolg. Mit Aserbaidschan haben sie es auch versucht, mussten sie nicht, sie hatten genug eigenes Gas. Man wusste also, dass Moskau schon unter Gorbatschow, dann unter Jelzin, den Gasexport als politisches Mittel einsetzt. Und das hat man in Berlin völlig ignoriert. Das hat auch die Presse ignoriert, die deutsche Presse hat das ignoriert.
Eine kleine Randbemerkung, Herr Urban. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass 2014, also nach dem Angriff der russischen Truppen in der Ostukraine, der damalige Außenminister Steinmeier gesagt habe, er sei persönlich sehr enttäuscht, er sei belogen worden. Und da fiel mir natürlich sofort ein, dass im Februar 2022 die Außenministerin Baerbock sagte, das sei eine sehr bittere Erkenntnis, dass sie eiskalt angelogen worden sei. Beide Male hieß der russische Außenminister Sergei Lavrov. Der Lerneffekt scheint gering zu sein.
Ja, das ist das Kuriose. Putin hatte ja auch vor der Annexion der Krim gesagt, es besteht nicht die Absicht, die Krim zu annektieren. Also das hat uns dann erinnert an den berühmten Ausspruch von Walter Ulbricht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Man wusste also, dass der russische Präsident, wie der russische Außenminister Lavrov, dass sie einfach dreist lügen. Man hat gesagt, na, das wird schon irgendwie gut gehen, man hat nicht den Plan B. Was ist denn, wenn die wirklich lügen und in Wirklichkeit ganz andere Pläne haben? Und das ist, glaube ich, der fundamentale Fehler der deutschen Außenpolitik gewesen, nicht diesen Plan B zu haben, nämlich den Notfallplan.
Wir hatten vorhin die Lektion, die die Deutschen aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen haben, die bestimmt natürlich dann auch die Wahrnehmung der Wirklichkeit und das Handeln, wenn das die grundlegende Maxime ist. Der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder wirft Deutschland noch etwas anderes vor, nämlich eine koloniale Haltung gegenüber der Ukraine habe auch eine lange Tradition. Mit der Ukraine rede man von oben herab mit Russland auf Augenhöhe. Folgen Sie Snyder hier in diesem Punkt?
Das ist ein interessanter Aspekt. Ich stimme dem zu. Man weiß das schon aus den Planungen des obersten Heereskommandos im Ersten Weltkrieg. Die Ukraine sollte besetzt und ausgebeutet werden als die Kornkammer des Russischen Reichs. Dasselbe hatte Hitler. Die Ukraine sollte nicht nur dann Getreide liefern, sondern auch Gas und sollte Arbeitskräfte liefern. Es wurden ja mehr als 3 Millionen Ukrainer zur Zwangsarbeit ins Reichsgebiet deportiert. Diese koloniale Haltung hat also in Deutschland Tradition. Und nach der Wende gab es in der Tat die Haltung, wir regeln alles mit Moskau. Das hatte durchaus seinen Grund. Moskau hatte Atomwaffen. Moskau hat auch die Atomwaffen übernommen, dann von der Ukraine und Kasachstan, die dort stationiert worden sind. Im Gegenzug wurde dann 1994 im Budapester Memorandum wurden die Grenzen garantiert, was dann Putin eben nicht eingehalten hat. Es gibt gute Gründe, natürlich erstmal mit Moskau zu reden. Aber man hätte die Interessen der anderen auch mehr berücksichtigen müssen und sie auch politisch, auch protokollarisch mehr einbinden müssen. Das hat man nicht getan.
Was wir, glaube ich, alle lernen können heute, ist, dass wir noch sehr viel zu lernen haben. Die Deutschen haben erst in den vergangenen Jahren angefangen, sich mit ihren Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent zu beschäftigen. Und ich glaube, mit ihrem Kolonialkrieg, in den der Holocaust eingebettet war, so formuliert es Timothy Snyder, ist sich so gut wie noch gar nicht beschäftigt worden. Das ist ja aber wiederum etwas, was in der Ukraine ein sehr lebendiges historisches Erbe hat, was aber hier so gut wie nicht bekannt ist.
Und nicht nur das, es wird ja in der Ukraine auch geklagt, dass die Russen sich überhaupt nicht mit ihrer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen. Das Zarenreich war ein Kolonialreich. Der Unterschied war zu dem britischen, französischen, spanischen Kolonialreich, dass die Kolonien geografisch an Russland angegliedert waren. Es gab keine Meere dazwischen. Aber der ganze Kaukasus, Mittelasien, das waren Kolonien, die ausgebeutet wurden, wo die Menschen als Menschen zweiter Klasse angesehen worden sind. Und die Ukraine selbst hat auch diese Narration für sich. Das Zarenreich hat die Kosakenrepublik auf dem heutigen Gebiet der Ukraine im 17. Jahrhundert zerschlagen und alle Aufstände dagegen wurden dann im 18. Jahrhundert niedergeschlagen. Das ist also die große historische Narration der Ukraine heute. Wir sind Teil des russischen Kolonialreiches und wir kämpfen heute auch für unsere Unabhängigkeit, so wie das die Inder gegenüber den Briten getan haben, so wie das Algerien gegenüber den Franzosen gemacht haben. Das sind die Modelle, die heute in Kiew diskutiert werden.
Ich würde gerne noch bei der Ostpolitik bleiben und dabei, was die SPD als eine der hauptverantwortlichen Parteien in diesem Zusammenhang möglicherweise gelernt hat oder nicht gelernt hat. Sie äußern am Ende Ihres Buches die Hoffnung, dass sich die Realisten in der SPD durchsetzen mögen, also diejenigen, die sich keinen Illusionen über Putin hingeben. Sehen Sie diese Bewegung?
Ja, die sehe ich sehr deutlich. Also man sieht ja schon an Frank-Walter Steinmeier, als er Bundespräsident wurde, hat er ja ganz harte Worte gegenüber Putin gefunden, wiederholt. Er ist also von seinem, sagen wir, naiven Kurs als Außenminister schon vor 3-4 Jahren abgewichen. Man sieht das an der Zeitenwende des Bundeskanzlers, an der Rede von Olaf Scholz Ende Februar, 3 Tage nach der Eskalation des Krieges, der ja schon seit 8 Jahren andauert, das darf man ja nicht vergessen. Man sieht das an anderen Stimmen, man sieht das an Aussprüchen der beiden Parteivorsitzenden, die vor einem halben Jahr noch undenkbar waren. Also ich glaube, dass sich da die Realisten durchsetzen. Inwieweit sich das jetzt in praktische Politik umsetzen lässt, ist eine andere Frage, denn wir hängen ja noch am russischen Gas, das darf man nicht vergessen. Aber ich sehe schon diesen Mentalitätswandel bei der SPD.
Ich nenne mal ein Beispiel. Der neue SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil war ja im Juni in Litauen und Polen und er hat danach erzählt, dass die Menschen in Litauen ihm von ihrer Angst erzählt hatten, dass Putin auch ihr Land angreifen werde und er habe reflexhaft, wie die Deutschen das dann so tun, sagen wollen, Quatsch, das macht er nicht. Aber dann sei ihm aufgegangen, dieser Reflex war und ist der Fehler. Also offenbar kommt da doch etwas in Bewegung. Aber reden ist leicht, schwere Waffen liefern offenbar schwer. Deutschland hält bisher zumindest seine Versprechungen nicht ein. Wie wird das in Polen, wie wird das in der Ukraine, wie wird das im Osten Europas gesehen, Herr Orban?
Das Image Deutschlands im Moment ist wirklich im Keller bei allen östlichen Nachbarn. Man kann noch die Tschechen dazu rechnen, die Slowaken. Die Deutschen gelten jetzt als Großsprecher, denn die Zeitenwendenrede Ende Februar hat natürlich Schlagzeilen gemacht in Polen, in den baltischen Staaten. Und dann kommt nichts oder zu wenig. Das wird, glaube ich, viele Jahre der politischen Arbeit, des politischen Dialogs kosten, hier nun verlorenes Terrain wieder zurückzugewinnen.
Sie schreiben am Ende Ihres Buches, die neue Bundesregierung müsse den Dialog mit Moskau verstärken. Das haben Sie vor dem 24. Februar geschrieben. Ist das heute noch aktuell, Herr Orban?
Man muss versuchen, mit allen Mitteln auf allen Kanälen zu reden. Deswegen stimme ich nicht den Leuten zu, die sagen, ja, mit Putin hat Scholz geredet, hat Macron geredet, das bringt nichts. Man muss immer weiter reden. Man muss aber im Hinterkopf haben, dass das an Putin derzeit abperlt, dass im Zweifelsfall auch lügt. Aber man muss alle Gesprächskanäle offen halten, nicht nur auf der obersten Ebene der Politik. Deswegen halte ich es auch zum Beispiel für falsch, dass es eine Art Cancel Culture gibt gegenüber russischen Künstlern. Natürlich soll man russische Künstler weiterhin in Deutschland auftreten lassen, sie einladen, sofern sie jetzt keine exponierten Künstler des Putin-Regimes sind. Das ist etwas anderes.
Also weiter im Gespräch bleiben und weiter Waffen liefern.
Beides, ja.
Das sagt Thomas Orban. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Orban.
Ich bedanke mich auch.
Und das Buch Thomas Orbans heißt Verstellter Blick, die deutsche Ostpolitik und ist in der Edition Fototapeta erschienen.